Diese Predigt habe ich in Überschrift gegeben, mein Lieblingsgeschenk. Und ich habe heute etwas mitgebracht, was ich vor vielen Jahren, es war nach 1975, aber ist trotzdem eine Weile her, was ich geschenkt bekommen habe. Ich habe auch ein Foto davon, was da angezeigt werden kann. Eine Zeichnung von einem Hund. Diese Zeichnung sieht fast genauso aus wie der Hund, den wir als Familie hatten, als ich Jugendlicher war. Und das Interessante dabei ist, dass die Zeichnung noch ein Stückchen älter ist. Diese Zeichnung wurde 1939 gezeichnet. Aber es ist nicht nur ein Bild, das ich dann mit meinem geliebten Hund verbinde, sondern die Künstlerin, die dieses Bild gezeichnet hat, war eine alte Freundin unserer Familie. Und ja, sie hat es 1939 gezeichnet, also wenn ich sage eine alte Freundin der Familie, sie war mehr die Generation meiner Großeltern. Und wow, ja, ich könnte einiges erzählen darüber, wie sie und ihre Schwester, also die beiden haben nie geheiratet, haben ihr ganzes Leben lang zusammen verbracht. Und die waren so tiefgläubige Frauen, die haben so viel gebetet. Ich weiß auch, dass sie sehr viel für mich gebetet haben. Und ja, die haben mich geprägt. Und eines Tages, ich war circa 12 Jahre alt, also wirklich lange her, waren meine Mutter und ich in der Stadtbibliothek in meiner Heimatstadt und diese beiden Schwestern hatten gerade eine Ausstellung dort. Und dort haben meine Mutter und ich dieses Bild gesehen und ich war absolut fasziniert. Und ja, ich habe mir dann nichts mehr dabei gedacht, aber kurz vor Weihnachten fragt meine Mutter mich, na wollen wir die Dudley-Schwestern einladen, Weihnachten mit uns zu verbringen? Ich habe gesagt, ja, toll! Und ich vergesse, ob sie oder ich die angerufen haben. Ach ja, wir kommen gern. Und dann waren sie da, während wir Geschenke ausgepackt haben. Und als ich dieses Bild ausgepackt habe, ich hatte nicht die leiseste Ahnung. Ich habe das gesehen und mein Gesicht leuchtete sofort auf. Ich habe das Bild in die Höhe gerissen, um es allen zu zeigen. Und in dem Moment hat mein Vater oder jemand ein Foto gemacht. Leider habe ich kein, ich muss das Foto irgendwann finden und einscannen, weil ich so begeistert war von diesem Geschenk. Nun, ist es das tollste Geschenk, was ich je bekommen habe? Das wird vielleicht ein bisschen schwierig zu definieren. Ich habe in der Zwischenzeit viele Bilder geschenkt bekommen, die wesentlich weniger professionell angefertigt waren, aber die mir trotzdem sehr, sehr viel bedeutet haben. Und so manche andere Geschenke auch. Aber Geschenke, die können etwas sein, was uns wirklich berührt. Und es hat auch sehr viel damit zu tun, von wem wir das bekommen und welche Motivation dahinter steckt. Und Geschenke, ja, die können unser Leben wirklich prägen. Und naja, dieses Bild, meine Familie ist nicht so begeistert davon wie ich. Ich darf es noch an die Wand im Schlafzimmer hängen haben. Aber für mich bedeutet es nach wie vor sehr viel. Nicht, es sind die verschiedensten Verbindungen, die ich eben gerade aufgezählt habe, die mich wirklich berühren. Nicht zuletzt zu wissen, wer das gezeichnet hat und was dieser Mensch für mich und mein Leben und mein Glauben bedeutet. Ich habe auch mal die Geschichte gehört von einer Familie. Die sind zu Weihnachten in den Urlaub nach Frankreich gefahren. Und im Nachhinein hat der Vater das so beschrieben, hat gesagt, 5 miserable Tage lang ist alles schief gegangen, was nur schief gehen konnte. Und er hat gesagt, am Heiligabend waren wir dabei, eine Gaststätte zu suchen, wo wir etwas zu essen bekommen konnten. Und wir haben endlich etwas gefunden. Wir sind da reingegangen. Es waren gerade mal 5 Tische besetzt. So noch ein anderes deutsche Familie, 2 französische Familien und ein amerikanischer Matrose saß an einem Tisch und hat einen Brief geschrieben, während er gegessen hat. Hat gesagt, dass ein Klavierspieler am Klavier saß und hat ziemlich lustlos Weihnachtsmelodien vor sich hin geklimpert. Hat gesagt, die ganze Stimmung war total betrübt. Und da kommt eine ältere Frau rein. Sie wollte Blumen verkaufen. Sie ging zu jedem Tisch. Eine Blume, ein Franc. Keiner hat was gekauft. Schließlich setzte sie sich entmutigt dann an einen Tisch in der Nähe vom Klavier, hat sich eine Suppe bestellt. Und dann dem Klavierspieler ihr Leid geklagt, heute habe ich keine einzige Blume verkauft. Der Klavierspieler hat nur missmutig auf seinen leeren Trinkgeldteller gezeigt. Ja, die Stimmung trotz Weihnachten war sehr weit unten. Und dann steht der Matrose auf, geht zu der Frau rüber und fragt, wie viel? Ein Franc. Dann sucht er sich 2 Blumen raus. Er hat ihr einen 20-Franc-Schein gereicht. Es tut mir leid, aber ich habe kein Wechselgeld. Er beugte sich rüber, gab ihr einen Kuss an der Wange und hat gesagt, mein Weihnachtsgeschenk für Sie. Eine Blume hat er zusammengepresst und in den Umschlag gesteckt mit dem Brief, den er gerade geschrieben hat. Eine Blume hat er der Frau von dem Mann, der diese Geschichte erzählt hat, gegeben. Plötzlich sah sie 20 Jahre jünger aus. Und plötzlich explodierte Weihnachten in dieser Gaststätte. Die Blumenverkäuferin fing an, glücklich zu tanzen. Der Klavierspieler hat jetzt beschwingt Lieder gespielt und sich mitgefreut. Die Deutschen haben auf Deutsch gesungen, die Franzosen haben auf Französisch gesungen. Und plötzlich 18 Leute, die einen miserablen Abend zusammen verbracht haben, haben Erneuerung, Freude erlebt, weil jemand großzügig beschenkt wurde, weil jemand aus einem großzügigen Herz gegeben hat. Welches Geschenk hast du bekommen, das dein Leben geprägt hat, das dich verändert hat, das dir ja einen Neubeginn geschenkt hat? In der Bibel lesen wir von verschiedensten Geschenken, die gegeben wurden. Allerdings habe ich nirgendwo gefunden, dass irgendwas davon in Papier eingewickelt wurde. Die Geschenke, die Jesus den Menschen machte, die waren welche, die man meistens nicht anfassen konnte, aber welche, die die Beschenkten sehr wohl verändert hat. Wie wird es dem Brautpaar in Kana gegangen sein, als sie festgestellt haben, dass sie nicht genug Wein hatten für ihre Hochzeitsfeier? Nun, wir müssen verstehen, dass für sie in der Situation nicht genug Wein zu haben, würde nicht heißen, ach, ihr habt den Wein alle ausgetrunken, jetzt musst ihr Bier trinken. Nein, es war wirklich eine kulturelle Erwartung, dass alle Gäste über Tage hinweg zusammen feiern können, dass für sie gesorgt wird. Und auch wenn wir das in unseren Zeiten, in unserer Kultur nicht so wirklich nachvollziehen können, das wäre dann etwas, was an sie haften geblieben wäre. Eine soziale Erniedrigung, wenn sie ihren Gästen kein Wein mehr zu ihrer Hochzeit hätten bieten können. Und Jesus hat dafür gesorgt. Nun, Johannes sagt ausdrücklich, das war Jesu erste Wunder. Man könnte sich auch fragen, Ist das nicht ein bisschen trivial? Klingt wie so ein Partytrick. Zack, oh, ist noch mehr Wein da. Trinken wir fleißig weiter. Dass Jesus seine Kräfte eingesetzt hat, dass mehr Wein da ist? Nun, ich weiß nicht, ob die Leute damals Hochzeitstage gefeiert haben. Aber ich könnte mir denken, bei diesem Paar, wenn sie jedes Jahr ihre Trauung bedacht haben, wow, was für ein Geschenk wird das gewesen sein? Was für eine prägende Erfahrung wird das für ihr Leben gewesen sein? Dass sie in dem Moment ihrer Not reichlich beschenkt wurden. Und ist es nicht komisch, wir scheinen manchmal zu denken, ja, also Gott, der ist für die großen Dinge zuständig. Um die kleinen müssen wir uns selbst kümmern. Ich meine, ab welcher Krankheit darf man eigentlich um Genesung bitten? Doch nicht schon für eine Erkältung, oder? Aber unser Gott ist ein Gott, der alles sieht. Und wir sind ihm wichtig. Und es ist nichts zu klein, auf das er sagt, ach, mach's doch selber. Damit will ich nichts zu tun haben. Sondern im Gegenteil. Wenn du einen guten Freund hast, ist es dem egal, wenn du erkältet bist? Ich hoffe nicht. Und wirklich, in den meisten Fällen ist es nicht so, dass es dem egal ist. Wir dürfen wissen, dass es nichts in unserem Leben ist, was zu klein, zu trivial wäre, als dass unser Gott sich nicht dafür interessieren würde. Gott ist nicht nur für die großen Sachen zuständig. Und das wird dann manchmal auch eine Abwägungsfrage, was ist eine große Sache? Und was ist eine kleine Sache? Wir dienen den Schöpfer des Universums, der Schöpfer von Himmel und Erde, der größer ist als Himmel und Erde, der alles mit der Macht, mit der Gewalt seines Wortes ins Dasein berufen hat und der jeden Einzelnen von uns gewollt und erschaffen hat. Du bist ihm nicht zu klein und die Anliegen deines Lebens sind es ihm auch nicht. Aber dann sind natürlich die großen Sachen in unserem Leben. Jesus hat auch an dieser Stelle, dafür ist er besonders berühmt, für Geschenke gesorgt. Im Lukas Kapitel 7 lesen wir davon, wie Jesus eine Trauerfeier gestört hat. Eine Witwe war dabei, ihren einzigen Sohn zum Grabe zu tragen. Und Jesus hat diesen Trauerzug unterbrochen. Er ist auf das Leichnam zugegangen, hat es berührt, hat ihm gesagt, dass er aufstehen soll. Und das hat er auch getan. Wie wird diese Witwe sich wohl gefühlt haben, an dem Tag, an dem sie ihren Sohn zurückgehalten hat? Etwas, wovon sie nicht zu träumen gewagt hätte, ist in Wirklichkeit eingetreten. Und ja, es ist manchmal auch eigenartig, wie selbst tiefgläubige Menschen sich verleiten lassen können zu meinen, es gibt Probleme, die sind zu groß für Gott. Darum müssen wir uns selbst kümmern. Und versteht mich nicht falsch, dieses darum müssen wir uns selbst kümmern, ist nicht zu sagen, ob wir große oder kleine Probleme, dass wir nur da sitzen und nichts tun. Aber dass wir merken, Gott ist da und er hat Wege und Möglichkeiten, die wir niemals kennen würden. Und ja, manchmal, oh, da bin ich selber schuldig, kommt etwas auf, großes Problem, ich muss machen. Ich verfalle in einem Stress und Hektik. Erst später merke ich, du Dummkopf. Ja, das sage ich zu mir, nicht zu dir, sage ich zu mir. dein Gott und Herr hat Möglichkeiten, die du nicht kennst. Leg bei ihm ab die ganze Angst, den ganzen Stress, denn er ist es, der für uns sorgen kann. Er ist es, der auch die großen Dinge bewältigen kann. Aber viele von uns haben uns gewünscht, dass jemand, den wir sehr lieb gehabt haben, wieder gesund geworden wäre. Wir fangen gar nicht erst bei einer Auferstehung an. Ne? Wir möchten, dass die wieder gesund werden. Aber das passiert nicht immer. Wir mussten den schweren Gang zum Grab gehen. Und obwohl vielleicht Menschen mitgegangen sind, keiner davon konnte unser Schmerz nehmen. Und damit möchte ich zu dem dritten Beispiel eines Beschenkten kommen, der aber ganz anders aussieht als die anderen. Er war der Letzte, den Jesus vor seinem Tod beschenkt hat. Er hing neben ihm am Kreuz. Ich lese aus dem Lukas-Evangelium, Kapitel 23, die Verse 39 bis 43. Einer der Verbrecher, die neben ihm hingen, verhöhnten ihn. Bist du denn nicht der Christus? Dann rette dich selbst und auch uns. Der andere aber wies ihn zurecht und sagte, nicht einmal du fürchtest Gott? Dich hat doch das gleiche Urteil getroffen. Uns geschieht Recht, wir erhalten den Lohn für unsere Taten. Dieser aber hat nichts Unrechtes getan. Dann sagte er, Jesus, denk an mich, wenn du in dein Reich kommst. Jesus antwortete ihm, Amen, ich sage dir, heute noch wirst du mit mir im Paradies sein. Wie wird dieser Mann sich gefühlt haben? Ich meine, ich habe das, denke ich, recht fließend gelesen, allerdings hätte ich das noch, sagen wir, passender zu der Situation lesen wollen, hätte ich sehr viel nach Luft japsen müssen zwischendurch. Diese Männer hingen am Kreuz, wo es schwer war, überhaupt zu atmen, wo die Schmerzen in jeglicher Bewegung noch tiefer saßen. Und die Schmerzen von diesem Mann haben nach dem Gespräch mit Jesus nicht aufgehört. Ihm wurden sogar später noch die Beine gebrochen, auf dass sein Erstickungstod beschleunigt wird. Er kam nicht lebend vom Kreuz herunter. Was werden die Worte von Jesus für ihn noch bedeutet haben? Ich denke, Trost. Obwohl alle Welt ihn verhöhnte, obwohl es keine Linderung der körperlichen Schmerzen gab und obwohl er 3 Tage später weiterhin im Grab liegen geblieben ist. Ihm wurde das zugesprochen, was die Soldaten und die brüllende Meute ihm nicht nehmen konnten. Und genau das war das, was er brauchte. Was ist dein schönstes Geschenk? Was wünschst du dir am meisten? Ist es etwas, was kaputt gehen kann? Was abbrennen kann? Der Dieb am Kreuz, für wen menschlich gesehen keine Hoffnung mehr bestanden hat, er hat neue Hoffnung gefunden, auch im Angesicht des Todes. Eine Frau, die keine Aussicht auf Hoffnung hatte, bekam neue Hoffnung durch neues Leben aus Jesu Hand geschenkt. Und selbst ein junges Ehepaar, das nichts mehr zu bieten hatte, konnte freigebig weiter einschenken, weil sie beschenkt wurden. Und deswegen feiern wir auch Advent. Wir erinnern uns daran, dass Gott uns schon so oft beschenkt hat. Aber wir besinnen uns auch auf die Verheißung, dass er noch eine Zukunft für uns hat, was er mit uns in Zukunft vorhat. Er ist nicht fertig mit uns. Das Beste kommt noch. Und Gott lädt dich in diese Adventszeit ein, dich beschenken zu lassen, auf eine Art und Weise, die du vielleicht nicht für möglich gehalten hast, aber die er möglich machen will. Neue Hoffnung, neues Leben und Trost in den dunkelsten Stunden. Das, was kein anderer dir geben kann, das bietet dir der Schöpfer des Universums. Amen.